Genau. Es ist schon ein bisschen her, habe ich tatsächlich selber nachgucken müssen. Ich habe letztes Jahr am 22.12. eine Predigtreihe angefangen. Und zwar Verletzung, Vergeltung, Vergebung und Versöhnung. Schon ein bisschen her, wo ich angefangen hatte. Und die erste Predigt hieß damals Verletzen und verletzt werden. Am 22.12.2024 und danach am 16.02., das heißt in diesem Jahr im Februar, war dann die zweite Predigt Vergeltung, vielleicht näher als man meint. Und dann hatten wir noch Feiertage und dann hatten wir die Predigtreihe bei uns in der Gemeinde, Kolosserbrief und so. Irgendwie ist das alles so ein bisschen untergegangen und ich dachte, ich möchte das aber doch gerne zu Ende bringen mit der Predigtreihe. Und so ist dann heute der dritte Punkt: Verletzung, Vergeltung, Vergebung erleben, darum soll es heute gehen. Eine Frage an die Kinder. Ich habe geschrieben, Vergebung erleben, dieses ER habe ich in Klammern gesetzt. Was bedeutet das? Warum habe ich das in Klammern gesetzt? Keine eine Idee? Genau, also es kann heißen, Vergebung erleben, man erlebt etwas. Oder auch Vergebung leben, das ist etwas, was wir tun, etwas, was wir erleben oder auch was wir leben sollen oder leben. Genau, deswegen habe ich das so in Klammern gesetzt, dieses ER, weil um beides soll es heute gehen. Genau, ich habe dazu drei Punkte gemacht für diese Predigt. Wie gesagt, die Predigten von davor, wer sie noch gerne nachhören möchte, auf unserer Homepage unter der Rubrik Predigten kann man die noch nachhören, wer das möchte. Genau, heute Vergebung erleben. Ich habe da drei Punkte gemacht. Der erste Punkt ist meine Schuld vor Gott. Der zweite Punkt Vergebung als Verletzender, als jemand, der jemanden verletzt. Aber auch Vergebung als Verletzter, als jemand, der verletzt wurde. Erster Punkt meine Schuld vor Gott. Um einfach diesen Punkt so ein bisschen klar zu machen, möchte ich einfach mit einer Geschichte starten aus dem Alten Testament. Da gab es einen König. Dieser König, der machte irgendwann einen auf Öko. Der wollte gerne etwas anbauen. Vielleicht hat er Langeweile, weiß ich nicht. Und er sagte, ich möchte gerne einen Garten haben, wo ich Kohl anpflanzen kann. Dieser König, der hieß Ahab. Und er sagte, es soll möglichst nah an meinem Grundstück sein, dass ich nicht weite Wege habe. Und hatte einen Platz gefunden. Aber auf diesem Grundstück, das war nicht sein Grundstück, da war schon ein Weinberg. Und dann sagt er, ich frage einmal den Besitzer dieses Weinbergs, ob er mir dieses Grundstück verkauft. Entweder gebe ich ihm Geld dafür oder aber ich biete ihm einfach ein anderes Grundstück an, vielleicht sogar noch ein besseres. Und er geht hin zu diesem Mann. Dieser Mann, der hieß, wie hieß der Mann? N mit N? Naboth, genau. Dieser Mann hieß Naboth. Er geht dahin und sagt, pass auf, dieses Grundstück, das gefällt mir, ich will hier einen Kohlgarten pflanzen, verkauf mir dieses Grundstück oder ich gebe dir ein anderes Grundstück dafür, wie es dir lieber ist. Und er sagt, ich kann dir das Grundstück nicht geben, weil das ist schon über viele Generationen wird dieses Grundstück vererbt und ich möchte das nicht verkaufen, ich möchte das später auch an meine Kinder weitervererben. Und was macht der König? Ahab, der reagiert manchmal, wie unsere Kinder reagieren. Geht weg nach Hause, böse, zornig, legt sich in sein Bett mit dem Gesicht zur Wand und will nichts essen. Ich komme nicht zum Essen, ich will nichts essen. Und seine Frau, wie hieß die? Isabel, genau. Keine gute Frau übrigens. Also nicht nur deswegen, auch wegen anderen Sachen. Sie kommt dahin und sieht diesen König, wie er da liegt, sagt, was ist los mit dir? Warum liegst du da und kommst nicht zum Essen? Und dann erzählt er ihr die ganze Geschichte und sagt, ich habe eine Idee, ich mache das schon für dich. Sie nimmt einen Zettel, schreibt einen Brief an die Obersten und Ältesten in dem Gebiet, da wo dieser Naboth lebt, und sagt: Passt auf, ich brauche dieses Grundstück. Macht ein Fest, ladet diesen Naboth ein. Irgendwo ganz vorne soll er mitsitzen. Nimmt zwei Leute, die ihr bestecht. Wenn also dieses Fest da ist, voll im Gange, dann sollen diese zwei Leute nach vorne kommen und diesen Naboth beschuldigen, dass er Gott und den König gelästert hat. Und daraufhin soll man diesen Naboth steinigen, außerhalb der Stadt steinigen, liegen lassen und dann hat sich das Problem erledigt. Dann kann der König dieses Grundstück haben. Der Besitzer lebt ja nicht mehr. Es fällt dem König zu, vielleicht sogar kostenlos oder wie auch immer. Vielleicht hat er auch der Frau was bezahlt, weiß ich nicht. Auf jeden Fall konnte er dann an sein Grundstück kommen. Diese Königin hat auch noch quasi im Namen des Königs unterschrieben, hat das Siegel des Königs darunter gemacht und so ist das genauso auch geschehen. Dann steigen wir jetzt in den Text ein. Ich habe alle Bibelstellen, die ich heute habe, die werdet ihr auch hier vorne lesen können, hoffentlich lesen können, ich weiß es nicht. Das ist so der längste Text, ich weiß nicht, kann man das lesen oder nicht. Ich lese es einfach mal und zwar aus 1. Könige, Kapitel 21, die Verse 17 bis 29. Aber das Wort des Herrn erging an Elia, den Tischbiter, folgendermaßen. Mach dich auf und geh hinab, Ahab entgegen dem König von Israel, der in Samaria ist. Siehe, er ist im Weinberg Nabots, wohin er hinabgegangen ist, um ihnen Besitz zu nehmen. Du sollst aber zu ihm sagen, so spricht der Herr, hast du gemordet und in Besitz genommen? Und du sollst weiter mit ihm reden und sagen, so spricht der Herr, an der Stelle, wo die Hunde das Blut Nabots geleckt haben, sollen die Hunde auch dein Blut lecken, ja, das deinige. Und Ahab sprach zu Elia, hast du mich gefunden, mein Feind? Er aber sprach, ja, ich habe dich gefunden, weil du dich verkauft hast, das zu tun, was böse ist in den Augen des Herrn. Siehe, ich will Unheil über dich bringen und deine Nachkommen wegfegen. Und ich will von Ahab ausrotten, was männlich ist, Mündige und Unmündige in Israel. Und ich will dein Haus machen wie das Haus Jerobeams des Sohnes Nebats und will das Haus Baesas des Sohnes Achias um der Herausforderungen willen, womit du mich zum Zorn herausgefordert und Israel zur Sünde verführt hast. Und auch über Isabel redete der Herr und sprach, die Hunde sollen Isabel fressen vor der Festungsmauer von Jezreel. Wer von Ahab in der Stadt stirbt, den sollen die Hunde fressen und wer auf dem Feld stirbt, den sollen die Vögel des Himmels fressen. Gar niemand war wie Ahab, der sich verkauft hätte, zu tun, was böse war in den Augen des Herrn, wozu seine Frau Isabel ihn anstachelte. Und er verübte sehr viel Greuel, indem er den Götzen nachfolgte, ganz wie es die Amoriter getan hatten, die der Herr vor den Kindern Israels vertrieben hatte. Als aber Ahab diese Worte hörte, zerriss er seine Kleider und legte Sacktuch um seinen Leib und fastete und schlief im Sacktuch und ging still einher. Da erging das Wort des Herrn an Elia, den Tischbiter, folgendermaßen. Hast du nicht gesehen, wie sich Ahab vor mir demütigt? Weil er sich nun vor mir demütigt, will ich das Unheil nicht zu seinen Lebzeiten hereinbrechen lassen. Erst zu Lebzeiten seines Sohnes will ich das Unheil über sein Haus bringen. Eine Geschichte eines Königs, der Schuld auf sich geladen hat. Ich glaube, der Text sagt es uns, das war nicht die einzige Schuld, die er hatte. Ich glaube, das, was er hier getan hat, das war das, was das Fass zum Überlaufen gebracht hat, wo Gott gesagt hat, jetzt ist Schluss. Er hat diesen bösen Götzen nachgefolgt, die seine Frau Isabel mit in die Ehe gebracht hat. Er hat eine Frau genommen, die eine heidnische Frau war, die diese Götzendienst praktiziert hat. Und das war das, was das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Gott gebraucht diesen Elia, um aufzuzeigen, Gott gebraucht Elia, um die Sünde von Ahab aufzuzeigen. Ich dachte da, wie ist das bei dir im Leben? Wir haben hier einen König, der Schuld auf sich geladen hat. Du sagst vielleicht, ich bin kein König, ich habe vielleicht niemanden getötet oder töten lassen, aber kannst du von dir sagen, dass du ohne Schuld bist? Kannst du von dir wirklich behaupten, dass du nicht so schlecht bist, dass du keine Sünde hast? Vielleicht ist das in deinem Leben auch schon so gewesen, dass nicht ein Elia zu dir gekommen ist, aber vielleicht hat Gott zu dir geredet und dir einfach deine Sünde aufgezeigt, vielleicht in einem Gottesdienst, vielleicht beim Hören oder beim Lesen von Gottes Wort oder vielleicht auch durch einen Menschen, der wie ein Elia zu dir kam und vielleicht dir etwas gesagt hat. Und wenn es vielleicht noch nicht der Fall ist, wo du sagst, ich bin eigentlich kein schlechter Mensch, so lade ich dich ein, einmal so zu beten, vielleicht, Gott, zeige mir, wer oder wie ich bin. Vielleicht dieses Gebet, wenn du wirklich erkennen willst, wie du bist, Gott, zeige mir, wer ich bin oder wie ich bin. Und in 1. Johannes 1, Vers 8, da heißt es, wenn wir behaupten, ohne Sünde zu sein, betrügen wir uns selbst und verschließen uns vor der Wahrheit. Wenn du sagst, dass du ohne Sünde bist, dass du ein guter Mensch bist an sich, so betrügen wir uns selbst. Das ist Selbstbetrug. Du redest dir etwas ein, was nicht stimmt. Die Bibel sagt es auch an anderen Stellen. Jeder Mensch ist vor Gott schuldig, so wie dieser Ahab auch. Gott redet auch zu dir, vielleicht auch heute durch diese Predigt. Das Zweite, was diese Elia macht, er zeigt die Strafe auf. Er zeigt, weil du das getan hast und nicht nur das, weil dein ganzes Leben eigentlich böse ist, wird Gott dich dafür strafen. Gott zeigt die Strafe durch Elia. Das Interessante ist, es ist nicht so wie heute vielleicht, dass du sagst, okay, irgendwie jeder ist individuell für sich verantwortlich. Ich sag, es kann sein, in einer Familie, der eine ist vielleicht Christ, der andere ist Atheist, der andere ist vielleicht Moslem, der andere ist vielleicht Hinduist. So jeder hat so seinen Glauben. Nein, damals war das so ein bisschen anders. Wenn ein König Gott nachgefolgt ist, dann hat das ganze Volk quasi seine Religion angenommen oder hat Gott gedient. Hat ein König Götzen angebetet, so hat er das ganze Volk mit sich gezogen und auch das ganze Volk hat Götzen angebetet. Also es war sehr entscheidend, wie der König gelebt hat. Und von diesem König Ahab sehen wir, dass er die Götzen angebetet hat und das ganze Volk letztlich mitverführt hat und sie haben auch Götzen angebetet. Und seine Frau Isabel, sie hat ihn dazu letztlich verführt. Gott zeigt hier die Strafe auf und die Strafe ist sehr hart. Und wir hatten gelesen, genauso wie dieser Naboth vor der Stadtmauer gesteinigt wurde und dann kamen die Hunde, haben vielleicht an seinem Blut geleckt, haben ihn gefressen. Genauso wird das mit dir sein und mit deinem ganzen männlichen Nachkommen. Das heißt, deine ganze Familie wird ausgerottet werden. Das heißt, deine Kinder werden nicht den Thron oder das Königtum übernehmen, sondern genauso werden sie vor der Mauer liegen, die Hunde werden sie fressen, ihr Blut lecken und genauso wird das auch bei der Königin Isabel sein. Als der König dieses, oder Gott zeigt hier Ahab die Strafe auf. Aber wenn du mit deiner Schuld lebst und einmal vor Gott stehst, da zeigt uns auch Gottes Wort auf, was dann passieren wird. Und zwar lesen wir das in Offenbarung Kapitel 20, 11 bis 15. Das klingt vielleicht so ein bisschen hart, aber das ist so. Nun sah ich einen großen weißen Thron und siehe, sah den, der auf dem Thron saß. Himmel und Erde flohen vor ihm, weil sie seine Gegenwart nicht ertragen konnten. Sie verschwanden, ohne eine Spur zu hinterlassen. Ich sah die Toten vor dem Thron stehen, vom kleinsten bis zum größten. Es wurden Bücher aufgetan, in denen stand, was jeder getan hatte. Und aufgrund dieser Eintragungen wurden die Toten gerichtet. Jeder empfing das Urteil, das seinen Taten entsprach. Und noch ein anderes Buch wurde geöffnet, das Buch des Lebens. Das Meer gab seine Toten heraus und auch der Tod und das Totenreich gaben ihre Toten heraus. Bei jedem Einzelnen entsprach das Urteil dem, was er getan hatte. Der Tod und sein Totenreich wurden geworfen in Feuersee. Der Feuersee ist der zweite Tod. Und wenn jemand nicht gefunden wurde, im Buche des Lebens eingetragen, der wurde ebenfalls in den Feuersee geworfen. Also diesen ersten Tod, diesen natürlichen Tod, werden wir, wenn der Herr seine Gemeinde vorher nicht abruft, jeder sterben müssen. Das ist der natürliche Tod. Aber es gibt hier einen zweiten Tod, das ist dieser Tod, wenn wir einmal sterben werden. Und einmal wird es ein Gericht vor Gott geben, wenn wir ohne Vergebung in die Ewigkeit gehen, wenn wir ohne Versöhnung mit Gott in die Ewigkeit gehen, dann wird das dich treffen, wenn du dein Leben nicht mit Gott ins Reine gebracht hast, wenn dein Name nicht im Buche des Lebens gefunden wird oder geschrieben steht. Das ist auch eine, wie bei Ahab, eine harte Botschaft, aber so warnt uns auch das Wort Gottes, wenn du dein Leben nicht mit Gott in Ordnung bringst, genau das Gleiche wird dich erwarten, dass hier du wirst Rechenschaft geben müssen für dein Leben, für das, was du getan hast. Wie geht es in der Geschichte von Ahab weiter? Sündenerkenntnis, Reue und Demut. Als Ahab diese Worte gehört hat, da lesen wir nicht, dass er vielleicht um Vergebung gebeten hat, da sagt er, aber an seiner Reaktion erkennen wir etwas. Als er dieses gehört hat, vielleicht aus Angst vor der Strafe oder wie auch immer, aber als er dieses gehört hat, da hat er seine Kleider zerrissen. Ich dachte so, dieser Ausdruck, wenn man seine Kleider zerreißt, er hat königliche Kleider, teure Kleider, er zerreißt seine Kleider. Und mit dieser Geste, dass er seine Kleider zerreißt, zerreißt er seinen Stolz. Er gibt Gott Recht. Er sagt, Gott, du hast Recht. Ich bin ein böser Mensch. Er zerreißt seinen Stolz, sein eigenes Ich und demütigt sich vor Gott. Er hat kein Gebet gebetet, vielleicht sehen wir hier nicht, aber er demütigt sich vor Gott. Er hat Sündenerkenntnis. Er hat gesehen oder erkannt, dass er vor Gott schuldig ist. Er zeigt Reue, indem er sein Gewand zerreißt. Und er demütigt sich vor Gott, das sagt Gott auch später. Das ist die richtige Reaktion, wenn du und ich erkennen, wie wir vor Gott sind. Dass wir uns vor Gott demütigen. Gott will uns aufzeigen, dass wir Sünder sind. Gott möchte, dass wir das bereuen. Und Gott möchte, dass wir in Demut zu Gott kommen. Und dann möchte Gott uns gerne vergeben. Gott vergibt, das ist der letzte Punkt in dieser Geschichte. Und als Gott das gesehen hat, die Reaktion von diesem Ahab, und dann sagt er zu Elia, hast du gesehen, wie dieser Ahab reagiert hat? Er hat genau das Richtige getan. Er hat sich vor Gott gedemütigt und Gott vergibt ihm. Gott sagt, diese Strafe wird nicht folgen. So lade ich dich ein, wenn du dein Leben vielleicht mit Gott noch nicht in Ordnung gebracht hast, damit du nicht einmal das erlebst, was wir vorhin in der Offenbarung gelesen haben, bring dein Leben mit Gott in Ordnung. Gott möchte zu dir reden, Gott redet zu dir, Gott zeigt dir auf, wer du bist, und wenn du es vielleicht noch nicht wahrhaben willst, dann bete darum, Gott, zeig mir, wer ich bin, zeig mir, wie ich bin. Und wenn du ein Kind Gottes bist, wenn du das erkannt hast, dann wird es auch ein bisschen einfacher für dich sein, die nächsten beiden Punkte zu leben oder zu erleben. Im nächsten Punkt heißt es Vergebung als Verletzender. Wenn wir Kinder Gottes sind, so haben wir etwas oder jemand in uns, der uns hilft. Eine Hilfe. In Römer 5,5 heißt es, dass die Liebe Gottes in uns ausgegossen ist durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Gott schenkt uns seinen Geist ins Herz, dass wir fähig werden, wenn wir jemanden verletzen, uns zu entschuldigen oder um Vergebung zu bitten, aber dass wir auch fähig sind oder befähigt sind, zu vergeben, wenn jemand an uns schuldig geworden ist. Ich möchte das mit einem kleinen Beispiel aus dem Neuen Testament einfach deutlich machen, was Jesus erzählt hat in der Bergpredigt, das haben wir hier vorne, Matthäus 5, 22 bis 24. Da sagt Jesus, ich aber sage euch, jeder, der auf seinen Bruder zornig ist, gehört vor Gericht. Wer zu seinem Bruder sagt, du Dummkopf, der gehört vor den Hohen Rat. Und wer zu ihm sagt, du Idiot, der gehört ins Feuer der Hölle. Wenn du also deine Gabe zum Altar bringst und dir dort einfällt, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, dann lass deine Gabe dort vor dem Altar, geh und versöhne dich zuerst mit deinem Bruder, danach komm und bring Gott deine Gabe. In diesem Kontext, es geht hier um das Töten, und Gott sagt, man tötet nicht erst, wenn man vielleicht ein Messer zur Hand nimmt oder einen Stock und jemanden erschlägt, sondern man kann auch mit Worten töten. Und Gott gebraucht hier dieses Beispiel, sagt, wenn jetzt Gott spricht ja zu den Menschen, zu den Juden, zu den Gläubigen der damaligen Zeit und sagt, wenn du jetzt hingehst und Gott ein Opfer darbringen willst. Und Gott, das wurde ja damals praktiziert. Und sagt, und unterwegs oder wenn du dort da bist und es fällt dir ein, da ist jemand oder da ist etwas, was mit mir und meinem Bruder nicht stimmt. Da ist noch irgendwas im Weg, ich habe ein schlechtes Gewissen. Und Gott sagt, bring das Opfer nicht, geh hin, bring das in Ordnung und dann komm und bring Gott dein Opfer. Ich dachte so nach, ist das nicht auch so, dass wir als Kinder Gottes unser ganzes Leben Gott darbringen als Opfer, als ein lebendiges Opfer? Jeden Tag, 24 Stunden am Tag haben wir so gesehen Gottesdienst. Wir dienen Gott, wir opfern Gott. Wie sieht es da in unserem Leben aus? Ist das nicht so manchmal, dass wir, obwohl wir wissen, da ist was nicht in Ordnung, mit meinem Nächsten, ich habe ihn vielleicht verletzt, da ist etwas nicht in Ordnung, wir gehen, wir verrichten unseren Dienst. Hauptsache vor dem Abendmahl ist das irgendwie geklärt, dass wir, weil am Abendmahl wird ja gesagt, der Mensch prüfe sich selber, dass wir uns das Abendmahl nicht zum Gericht nehmen. Hauptsache bis dahin habe ich das irgendwie geklärt und alles andere ist vielleicht zweitrangig. Ist das nicht so manchmal in unserem Leben, dass wir jemanden verletzen, einfach so tun oder leben, als ob irgendwie nichts wäre? Vielleicht, wenn es gerade um unser Geld geht, da sind wir sehr empfindlich. Da auf einmal zählt es nicht mehr, ob ich Christ bin oder nicht Christ bin. Wie sieht das da vielleicht in unseren Ehen aus? In der Beziehung zu unseren Kindern? In der Beziehung zu unseren Nachbarn, zu den Arbeitskollegen vielleicht oder zu den Behörden? Vielleicht auch in der Gemeinde oder unter Geschwistern in der Gemeinde? möchte da vielleicht etwas aus meinem Leben erzählen. Ich habe meine Frau heute nicht mitgebracht, deswegen kann ich so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Nein, die ist krank, nicht deswegen. Wie das bei mir ist, wenn wir mit meiner Frau Streit haben. Genau, und bei uns ist das so, nicht immer, aber ich ertappe mich oft dabei, wenn manchmal reicht wirklich eine Kleinigkeit, man weiß am Ende nicht, was der ausschlaggebende Punkt war, warum man sich gestritten hat. Und meine Angewohnheit ist meistens die, einige, vielleicht wenn sie streiten, dann brüllen die, vielleicht beschimpfen die Frau mit Worten, die man hier vorne nicht sagen darf. Bei mir ist es eher so, dass ich dann eher schweige und ignoriere. Dann werde ich leise, ich tue so, als ob meine Frau nicht da ist. Das Gute dabei ist, die Kinder merken das nicht, es ist nicht laut. Und so mache ich genau den zweiten Punkt, den wir hatten. Vergeltung. Auf diese Art und Weise vergelte ich meiner Frau. Ich rede einfach mit ihr nicht, ich ignoriere sie. Man kann zusammen essen, die Kinder merken das nicht. Vielleicht kann man sogar abends noch was aus der Bibel lesen, vielleicht beten, wenn man noch kann, oder vielleicht jemand anderes betet dann. Und so geht man dann zu Bett. Man legt sich hin, man liegt vielleicht neben der Frau, man weiß, sie wird nicht einschlafen können, man selber wird nicht einschlafen können, und so liegt man da. Und so liegt man da, man wälzt sich, man weiß, muss morgen aufstehen zur Arbeit. Und ja, man nimmt diesen Weg der Verlängerung, man geht über die Vergeltung dann hin zur Versöhnung. Und dann irgendwann, entweder ich oder sie, kommen aufeinander zu und man vergibt. Man sagt, ja, eigentlich weiß man gar nicht, woran es lag. Und so ist dann am Ende alles gut. Vielleicht hast du einen anderen Weg, dass du vielleicht laut wirst. So ist das, wenn man verletzt, der Geist Gottes, der redet zu einem. Man weiß genau, was man falsch gemacht hat. Man weiß genau, man braucht nicht diesen Weg der Vergeltung gehen, um zur Versöhnung zu kommen. Man kann direkt von der Verletzung zur Vergebung kommen. Und trotzdem, ich mache es nicht immer so. Keine Angst. Aber immer wieder kommt es so vor, dass es so ist. Gut, dass es nicht jeden Tag so ist und dass es nicht immer so ist. Aber es kommt vor, ja, leider. Vielleicht ist es bei dir anders, dass du vielleicht einen anderen Weg nimmst, dass du vielleicht schreist und laut wirst, wenn ihr streitet. Aber so ist es bei mir oder bei uns. Manchmal hilft es vielleicht, wenn man jemanden verletzt hat und man weiß genau, da ist irgendwas im Wege, dass man vielleicht, wenn man das alleine nicht schafft, dass man sich vielleicht noch eine dritte Person nimmt oder Hilfe sucht, sagt, pass auf, da ist etwas, kannst du mir vielleicht helfen, ich möchte das gerne in Ordnung bringen und ich lebe vielleicht schon sogar eine Zeit lang damit, hilf mir bitte, dass ich dieses in Ordnung bringe. Da kann man sich auch gerne Hilfe dazu nehmen, um dieses in Ordnung zu bringen. Manchmal kann das vielleicht einfach auch eine Ursache in unserem Leben sein, wenn wir in Anführungszeichen Pech haben oder so viel Pech im Leben haben, dass wir keinen Segen haben in unserem Leben. Vielleicht ist da noch etwas in deinem Leben offen. Vielleicht hast du jemanden verletzt und weißt es genau, aber schaffst es oder bringst es nicht übers Herz, dieses in Ordnung zu bringen. Ich lade dich ein, oder wir haben es hier gelesen, bevor du etwas tust, bevor du Gott dienen kannst, geh hin, bring das in Ordnung. Und dann darfst du Gott dienen. Die Bibel ist so realistisch und sagt hier nicht auf, sagt, also wenn du jetzt ein Kind Gottes bist, dann wirst du nie wieder verletzen. Das sagt uns dieser Text nicht. Aber wie wir hier gelesen haben, und dort fällt es dir ein, oder eine andere Übersetzung sagt, und dort kommt es dir in den Sinn. Ja, wer gibt es dir denn in den Sinn? Oder warum fällt es dir ein? Das bewirkt doch der Heilige Geist, der in uns lebt, der uns aufzeigt, vielleicht durch unser Gewissen, oder er redet zu uns ganz deutlich und sagt, pass auf, da bist du an jemanden schuldig geworden, vielleicht an den Kindern, an der Frau, geh und bring das in Ordnung. Es reicht nicht, wenn du das noch schnell vor dem Abendmahl machst. Mach das so schnell wie möglich. Es ist besser für dich und besser für den anderen. Ich lade dich dazu ein, wenn du vielleicht in so einer Situation bist, dass du jemanden verletzt hast und vielleicht zeigt der Geist Gottes es dir auf, er erinnert dich daran, er gibt es dir in den Sinn, so suche Hilfe oder suche einfach diese Situation zu bereinigen, mit deinem Nächsten ins Reine zu kommen. Vergebung als Verletzender. Der dritte und letzte Punkt, Vergebung als Verletzter. Möchte ich einmal die Bibelstelle lesen aus Kolosser 3, Vers 13. Geht nachsichtig miteinander um und vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Genauso wie der Herr euch vergeben hat, sollt auch ihr vergeben. Ist das eine Empfehlung, die hier ausgesprochen wird? Nein. Sagt uns diese Bibelstelle, dass wir als Kinder Gottes aneinander uns nicht verschuldigen oder verletzen? Auch nicht. Die Bibel ist da realistisch, die Bibel ist da nicht blauäugig und fordert von uns nicht etwas, was wir sowieso nicht einhalten können, dass wir vollkommen und perfekt sind. Aber die Bibel fordert uns auf und empfiehlt nicht nur und sagt, es wäre besser, sondern sagt, wenn ihr einander aneinander schuldig werdet, so vergebt euch. Wie sollen wir vergeben? Wie sollen wir vergeben? Wie heißt es da? Wie der Herr uns vergibt. Genauso wie der Herr euch vergeben hat, sollt auch ihr vergeben. Da stellt man sich die Frage, wie vergibt denn der Herr uns? Das kann uns vielleicht eine Hilfe sein oder vielleicht so ein Schubser, um zu vergeben, einfach zu schauen, wie vergibt uns der Herr? Wie sieht der Herr den Menschen, der an dir schuldig geworden ist? Dieser Mensch, der an dir schuldig geworden ist, ist ein Geschöpf Gottes. Er ist zu seinem Ebenbild geschaffen. Er ist ein Mensch, den Gott genauso liebt wie dich. Das ist der Mensch, der an dir schuldig geworden ist. Und wie vergibt Gott? Gott vergibt unsere Sünden so, es heißt in Psalm 103, glaube ich, ist das, dass er unsere Sünden in die Tiefe des Meeres wirft. Gott vergibt und er gedenkt unserer Sünden nicht mehr. So sollen auch wir vergeben. Also Gott gedenkt nicht mehr daran, heißt nicht, dass Gott es vergisst. Gott ist allwissend und auch wir müssen es nicht unbedingt vergessen, was passiert ist. Aber wir sollen es dem anderen nicht wieder vorzeigen oder vorhalten, wenn wir auf einmal wieder ein Problem mit der Person haben. Schon damals hast du das gesagt, schon damals hast du das gemacht. Ich habe es gewusst, dass es wieder passieren wird. Nicht so, so macht das Gott nicht. Gott taucht nicht wieder hinein ins Meer, in die Tiefen des Meeres, sucht dort unsere Sünden und hält sie uns wieder vor. Das macht Gott nicht. Wenn Gott vergibt, er wirft sie in die Tiefen des Meeres und er gedenkt nicht mehr daran. So sollen auch wir vergeben. Wie gesagt, es wird uns vielleicht nicht immer gelingen, das zu vergessen, was passiert ist, aber wir sollen dieses nicht mehr vorhalten. Ich möchte an dieser Stelle auch vielleicht noch erwähnen, wenn wir verletzt werden, dann kann man da vielleicht oder sollte man auch unterscheiden zwischen Kränkungen und Verletzungen. Jetzt fragst du dich, ja, wenn ich verletzt werde, ist das jetzt eine Kränkung oder ist das eine Verletzung? Wie kann ich das unterscheiden? Da können uns die Kinder gleich ein bisschen helfen. Wenn ihr euch vielleicht irgendwo stoßt und einen blauen Fleck habt, was macht ihr dann? Notarzt rufen. Krankenhaus fahren. Dann weint man ein bisschen. Und dann kriegt man die Medizin, die wir heute hier verteilt bekommen haben. Und dann ist alles wieder gut, oder? Genau, da fahren wir ja nicht ins Krankenhaus. Oder wenn wir uns irgendwo ein bisschen geschnitten haben am Finger, dann fahren wir nicht ins Krankenhaus. Aber wenn jemand jetzt zum Beispiel mit einer Kettensäge, Holz zerkleinert und dabei irgendwie, wo der Fuß noch so ein bisschen an der Haut hängt, sich da verletzt, dann reichen diese Süßigkeiten nicht, oder? Diese Medizin. Dann fahren wir ins Krankenhaus oder wir rufen den Notarzt und dann fahren wir ins Krankenhaus. Genauso wie es bei dieser physischen Verletzung ist, wenn es eine Kleinigkeit ist, dann rufen wir keinen Notarzt, weil sonst werden die ganzen Notaufnahmen noch mehr überlastet, als sie heute schon überlastet sind. Wir können das ungefähr abwägen und sagen, okay, das ist eine Kränkung oder das ist eine kleine Verletzung, da brauchen wir nichts zu machen, das heilt von alleine. Aber wenn es etwas Größeres, Stärkeres ist, dann rufen wir den Notarzt. Und so ist es eigentlich auch in unserem zwischenmenschlichen, in unserer zwischenmenschlichen Beziehung, so kann man das auch unterscheiden, ob es eine Kränkung oder eine Verletzung war. Ein Beispiel aus meinem Leben, ich hatte das in meinem Leben einmal gehabt, wo eine Person etwas gesagt hat, wo ich nicht einverstanden war. Und dann, wie sie damit reagiert hat, hat mir auch nicht gefallen. Ich habe dann mit meiner Frau darüber gesprochen. Und da habe ich gesagt, so und so, was war dir die Situation? Was meinst du? Was sagst du dazu? Und man, ja, das ist nicht korrekt. Das war nicht gut, wie er das gemacht hat. Und dann hatte ich überlegt, ja, soll ich vielleicht zu dem hingehen? Soll ich mit ihm sprechen? Dann habe ich das einfach ins Gebet genommen. Da hat Gott gesagt, Gott, hilf mir irgendwie damit richtig umzugehen. Gott hat es einfach so geführt, dass ich einfach irgendwie so innerlich vergeben konnte und dass ich gesagt habe, ich brauche darüber nicht reden. Das ist das, was da steht. In 1. Petrus 4, Vers 8, vor allem aber bringt einander eine tiefe und herzliche Liebe entgegen. Denn die Liebe, so sagt uns die Schrift, deckt viele Sünden zu. Ich glaube, die Liebe, die in uns ausgegossen ist durch den Heiligen Geist, ist in der Lage, diese kleinen Kränkungen einfach zu bedecken. Dass man einfach sagt, okay, ich vergebe das. Ich gehe nicht hin, man muss nicht unbedingt aus einer Mücke einen Elefanten machen und daraus etwas Großes machen. Man kann darum beten und wenn das Gott einfach so schenkt, dass wir wirklich vergeben können und uns damit versöhnen können und sagen, das ist alles in Ordnung. Ich kann ihm in die Augen gucken, es ist in Ordnung. Wenn du aber merkst, über eine längere Zeit, dass es dich immer wieder berührt und dass du da irgendwie keine Vergebung, keinen Frieden hast, dann würde ich sagen, es geht schon eher in die Verletzung. Dann such vielleicht das Gespräch mit der Person, wo du den Konflikt hast und versuch das mit dieser Person zu bereinigen und diese Sache anzusprechen. Dann ist das, glaube ich, keine Kränkung mehr, sondern dann in dem Moment wird das für dich zu einer Verletzung. Das kann bei jedem unterschiedlich sein. Bei dem einen ist der eine ist vielleicht sehr empfindlich und da brauchst du nur ein bisschen und dann ist er schon verletzt und gekränkt. Der andere ist eher hart im Nehmen, da sagt, ist okay, kein Problem. Aber so leicht oder so gelassen wir eine Verletzung nehmen müssen, so wie in unserem praktischen Leben, wenn wir eine Verletzung erleiden, so gelassen wie eine Kränkung nehmen sollten, genauso ernst sollten wir eine Verletzung nehmen, so wie wir das auch im praktischen Leben machen. Wenn da wirklich was ist, dann tun wir da auf dieses Bein, was nur noch so ein bisschen baumelt, kein Pflaster drauf und sagen, alles halb so wild. Ja? Genauso sollte man dann auch wirklich mit einer richtigen Verletzung umgehen. Die Bibel ruft uns auf und sagt, wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, Matthäus 6, 14 bis 15, wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, wird euch euer Vater im Himmel auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, wird euch euer Vater im Himmel auch nicht vergeben. Ich finde, das ist schon ein hartes Wort, oder? Gott sagt, wenn du nicht vergibst, dann brauchst du zu mir gar nicht zu kommen und bei mir um Vergebung zu bitten, oder? Das ist schon, also das zeigt einmal mehr, wie wichtig Gott ist, dass wir, soweit es an uns liegt, versuchen, mit den Menschen ins Reine zu kommen, einander zu vergeben und Versöhnung zu bekommen. Wenn du nicht bereit bist zur Vergebung, brauchst du zu mir nicht zu kommen und bei mir um Vergebung zu bitten. Ich habe jetzt letztens noch mit einem Mann kennengelernt, mit dem gesprochen, er hat so ein bisschen aus seinem Leben erzählt, hat 4 Kinder, ist verheiratet, lebt nicht mehr mit seiner Frau zusammen. Und er sagt, wir hatten über das letzte Jahr und eigentlich schon länger jeden Tag Streit. Wir haben uns jeden Tag gestritten. Ich habe von meiner Seite versucht immer wieder, aber meine Frau, sie kann mir nicht vergeben. Ich sage, bist du gläubig? Gehst du in eine Gemeinde? Ja, ich gehe in eine Gemeinde. Und deine Frau? Ja, sie ist auch gläubig. Aber sie kann mir nicht vergeben. Wenn du nicht vergeben kannst, so wird Gott dir auch nicht vergeben. Das sagt uns Matthäus. Ich fand das eigentlich sehr schade. Wie kann man so leben, dass man sagt, ich bin ein Kind Gottes, ich bin ein Christ, aber wenn man nicht bereit ist, seinem Mann, seiner Frau zu vergeben. Es ist für mich, dass man jeden Tag so streitet oder wegen jeder Sache, dass es eskaliert, ist schlimm genug. Aber wenn man da dieses vielleicht nicht irgendwie beilegen kann oder nicht vergeben kann, ist das, glaube ich, ganz schwierig, als Christ zu leben, in so einer Spannung, in so einer Unvergebung. Und auch da ist es manchmal wirklich ratsam, wenn man das vielleicht alleine nicht schafft, dass man sich vielleicht in die Seelsorge geht oder jemanden sucht, der einem helfen kann, dass man lernt zu vergeben. Dass man sich auf den Weg macht und sagt, okay, ich möchte vergeben, aber ich brauche da Hilfe, ich schaffe es nicht alleine. Denn dein Nichtvergeben, es bestimmt deine Zukunft. Wir kennen das wahrscheinlich, wenn wir nicht vergeben oder bereit sind zu vergeben, es macht etwas mit uns, mit unserer Zukunft, mit unserem Leben. Wir schleppen das mit uns mit, es belastet uns und wir leben Tag ein, Tag aus damit. Es ist nicht einfach so einfach und das berührt uns nicht. Nein, wir schleppen uns vor sich hin. Es ist immer wieder in Gedanken da. Der Geist Gottes erinnert uns daran, er gibt es uns in den Sinn. Deswegen lade ich dich ein, möchte dir einfach nochmal sagen, wenn du ein Verletzter bist, wenn jemand dich verletzt hat, wenn es keine Kränkung ist, dann vergib. Mit Gottes Hilfe ist es möglich zu vergeben. So wie Gott uns vergibt, so lade ich dich auch ein zu vergeben. Ich komme zum Schluss und fasse einmal zusammen. Wir alle sind vor Gott schuldig. Wir alle waren einmal weit von Gott entfernt. Gott redet zu uns. Gott möchte uns vergeben. Gott möchte uns die Schuld aufzeigen. Gott möchte, dass wir unsere Sünden erkennen, dass wir vor Gott Buße tun und seine Kinder werden. Dann ist dein Buch, dein Name im Buch des Lebens. Dann brauchst du einmal keine Angst zu haben vor diesem Gericht, das kommen wird. Wenn du ein Kind Gottes bist, dann fordert uns die Bibel dazu auf, gibt uns keine Empfehlung, fordert uns die Bibel dazu auf, dass wenn du jemanden verletzt und der Geist Gottes zeigt es dir auf, geh und bring es in Ordnung. Nimm nicht den Weg der Vergeltung zur Versöhnung oder zur Vergebung, sondern möglichst den Weg von der Verletzung direkt zur Vergebung. Es braucht manchmal Zeit, man kann nicht sofort, vielleicht, wenn man jemanden verletzt hat, die Emotionen müssen manchmal abkühlen, aber such den Weg zum Nächsten, den du verletzt hast und bring das in Ordnung. Genauso auch, wenn du verletzt bist, wenn es jetzt keine Kränkung ist, mit einer Kränkung darfst du einfach umgehen, wie mit einem Pflaster, das du dir auf eine kleine Wunde machst, aber wenn es eine größere, wenn es eine Verletzung ist, dann such auch da Vergebung, deinem Nächsten zu vergeben. So wie Gott uns vergibt, so vergebe auch du. Beim nächsten Mal wollen wir dann über die Versöhnung reden. Vielleicht sagst du dir, ist das nicht das gleiche, Vergebung und Versöhnung? Nein, da ist ein Unterschied. Und nächstes Mal, wenn ich dran bin mit dem Predigen, soll dann der letzte Punkt sein. Amen. Gott segne dich. Lass uns aufstehen und beten. Vater, ich danke dir, dass du ein wunderbarer Gott bist, dass du den Menschen nachgehst und dass dein Wort uns aufzeigt, dass jeder Mensch vor dir schuldig ist. Und manche Menschen meinen so gut von sich und sagen, ich bin auch eigentlich gar nicht so schlecht. Aber wenn wir wirklich ehrlich sind vor dir, so wird jeder Mensch zugeben müssen, dass er so viel Böses tut in seinem Leben, lügt und böse denkt über den Nächsten und viele andere Dinge, so wie es auch bei diesem König Ahab war. Und du redest auch heute zu den Menschen. Du willst, dass die Menschen mit dir sich versöhnen, dass die Menschen mit dir in Ordnung kommen. Du willst Gemeinschaft mit den Menschen und du willst das mit jedem Menschen. Danke dir, Herr, dafür, dass du auch heute redest. Dieser Elia kann bei uns unterschiedlich sein. Es können vielleicht Menschen sein, dein Wort, wo du uns aufrufst, dass du Vergebung geschaffen hast durch Jesus Christus. Dass Vergebung möglich ist, dass wir unser Leben mit dir in Ordnung bringen können. Danke, Herr, für einen jeden, der dieses erlebt hat, der mit dir im Reinen ist, der mit Hoffnung und Zuversicht in die Zukunft blicken kann und einmal keine Angst haben braucht vor diesem Gericht, das einmal stattfinden wird. Das sagt uns dein Wort. Aber helfe uns auch in unserem Alltag, was einfach unser Alltag ist, was Realität ist, dass wir einander verletzen, in großen und kleinen Dingen, dass wir vielleicht bewusst oder unbewusst Menschen verletzen, dass wir, wenn du es uns aufzeigst, dass wir das in Ordnung bringen, dass wir es nicht mitschleppen in unser Leben, dass wir unseren Dienst vielleicht verrichten, als Christen leben und dabei genau wissen, dass da etwas nicht in Ordnung ist. Dass wir hingehen, dass wir es in Ordnung bringen und dann unsere Gabe darbringen, dass wir da wirklich dir von reinem Herzen und reinem Gewissen dienen können. Schenke es mir und schenke es uns, vielleicht auch durch die heutige Predigt, dass du einfach zu uns redest, zu allen redest, wenn da noch etwas offen ist, dass du es uns deutlich aufzeigst. Danke, Herr, dass du das Gute für uns willst, dass du Helfer bist, dass du ja willst, dass wir in einer reinen, in einer guten Beziehung mit dir leben können. Amen.